Ich lese den Predigttext aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, das sitzt. Jetzt wissen Sie es endlich. Unnütze Knechte sind sie. Ärgert Sie das auch manchmal, wenn man sie als Nichtsnutz tituliert? Wenn einem solche Sätze über die Lippen kommen wie Undank ist der Weltlohn. Und leider stimmen solche Sätze ja auch manchmal. Aber könnte nicht dann wenigstens der Himmel etwas freundlicher mit uns umgehen? Was ist denn mit den vielen erschöpften Hauptamtlichen in unseren Kirchen, in den Werken und Verbänden, die manchmal wie Tellerdreher im Zirkus von einer Aufgabe zur nächsten jagen? Sind das alles unnütze Knechte? Was ist denn mit den vielen Ehrenamtlichen, die sich zusätzlich zu ihren oft sehr stressigen Berufen für die Gemeinde einsetzen und manchmal leider herzlich wenig Wertschätzung und Anerkennung erfahren? Was wären die Gemeinden, was wäre Diakonie, was wären die Werke und Verbände ohne alle diese engagierten Ehrenamtlichen? Auch die Arbeit in den Leitungsgremien und in vielen anderen Aufgaben ist doch ohne sie gar nicht denkbar. Der Gottesdienstbesuch, die Hauskreise, die enorme Spendenbereitschaft, der Arbeitseinsatz, die Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten und so vielen Veranstaltungen. Natürlich ist diese Liste gar nicht abgeschlossen. Und man fragt automatisch, zählt das denn alles gar nicht in Gottes Augen? Jesus, mit solchen Sätzen vergraulst du wirklich deine besten Leute. Die Älteren unter uns werden sich noch an einen Autoaufkleber erinnern, den man vor einigen Jahren relativ häufig sah. Darauf stand: Hast du dein Kind heute schon gelobt? Erinnern Sie sich? Hast du dein Kind heute schon gelobt? Warum lobt der Vater im Himmel seine Kinder auf Erden nicht mal ganz kräftig und nennt sie stattdessen noch unnütze Knechte? Der Christentumsgegner Friedrich Nietzsche hat einmal die christliche Religion eine Sklavenmoral genannt. Und das ist natürlich eine ganz bösartige Fehleinschätzung, die Friedrich Nietzsche hier abgegeben hat. Aber vielleicht sollten wir die Augen trotzdem nicht davor verschließen, dass dieses Wort von den unnützen Knechten in der Tat manchmal zu gefährlichen Verbiegungen verleitet hat. Demut, Dienemut, Mut zum Dienen, das ist doch eine ganz schöne und wichtige Tugend. Aber leider gibt es manchmal auch die andere Seite, und das ist eine neurotisch verbogene Demut. Da ist aus demütiger Selbstverleugnung eine krankhafte Selbstverachtung geworden. Manchmal mit ziemlich schlimmen Folgen für die eigene seelische Gesundheit und auch für das Klima in so manchen Gemeinden. Und auch da, wo Demut und Selbstlosigkeit eines Menschen gesund sind, da bricht manchmal etwas von so einer Opferseelenkrankheit durch. Das zeigt sich manchmal bei Menschen, die ihr Leben ganz in den selbstlosen Dienst für Gott und andere gestellt haben. Dass jemand an dieser Opferseelenkrankheit leidet, spüren die anderen übrigens meistens eher als er selber. Sie spüren nämlich unter diesem Gewand einer ständigen Geringschätzung der eigenen Person und ihrer Bedürfnisse, da lebt so ein heimliches Geltungsbedürfnis. Und dieses heimliche Geltungsbedürfnis giert eben nach Dank und nach Anerkennung und reagiert sehr empfindlich, wenn das Erhoffte ausbleibt. Als ich vom Ruhrgebiet nach Ostwestfalen gezogen bin, lang, lang ist es her, da habe ich einen ostwestfälischen Satz gelernt, den ich seitdem x-mal gehört habe. Das erste Mal ist mir dieser Satz begegnet, als ich als junge Pastorin ziemlich ahnungslos in eine Gemeinde kam und es gab ein ziemlich schwieriges Personalproblem. Und was tut man dann? Man ruft im Kreiskirchenamt an und hofft, dass der entsprechende Sachbearbeiter richtig Ahnung hat und einen gut berät. Und so war es auch. Gut beraten, alle Hilfen gegeben, die ich brauchte, und ich bedankte mich fröhlich und herzlich und dann sagte er zu mir, da nicht für. Und ich dachte, hä, da nicht für, da gerade für. Was hätte ich denn ohne ihn gemacht? Und ich wäre ziemlich aufgeschmissen gewesen, überhaupt keine Frage. Er war übrigens auch aus dem Ruhrgebiet zugezogen, aber war inzwischen so ostwestfälisch assimiliert, dass er diesen Satz dann immer wieder gesagt hat, da nicht für. Ich habe ihn übrigens im letzten Herbst bei einem Konzert getroffen. Und da habe ich ihm gesagt, erinnerst du dich noch an einen Satz, den ich bei dir gelernt habe? Dann guckt er mich an. Da habe ich gesagt, da nicht für. Und dann sagt er, den Satz sage ich immer noch. Das kennen wir doch. Da sagen wir auf der einen Seite, da nicht für. Und trotzdem freut man sich ja so ein bisschen über ein Dankeschön, auch wenn man es natürlich in gespielter Selbstlosigkeit nicht so gerne zugibt. Viele Ehren- und Hauptamtliche haben ja lange vor uns in Gemeinden, in Werken, in Verbänden einen gesegneten Dienst getan. Und sie haben unglaublich hohe Standards für die Mitarbeit gesetzt. Und ich gestehe, ich habe eine ganz hohe Achtung vor diesem Einsatz dieser engagierten Menschen. Und ich denke an so manches Gespräch, wo jemand dann lachend und ganz fröhlich zu mir gesagt hat, ach weißt du, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Das ist der alte Diakonissenspruch übrigens auch. Und dabei waren sie sehr, sehr fröhlich und sehr hoffnungsvoll und sehr dankbar und einfach auch liebevoll. Aber ich habe mich beim Vorbereiten auf die Predigt von heute Morgen gefragt, reicht uns dieser Lohn eigentlich auch im Jahr 2026 noch? Oder sehnen wir uns nicht manchmal nach mehr? Und haben wir vielleicht nicht sogar einen Anspruch darauf, dass man uns dankt? Genau das ist übrigens die Frage, die der Bibeltext stellt. Worauf habe ich eigentlich einen Anspruch? Worauf habe ich eigentlich einen Anspruch? Ich glaube, dieses Anspruchsdenken sitzt ganz tief in uns. Manchmal kann man gerade bevor dann Ferien losgehen, verdächtig auf den Satz hören, den Urlaub habe ich mir verdient. Das steht mir ja wohl zu. Das ist doch wohl mein gutes Recht, dass sich diese Person kümmert. Oder auch, das ist er, das ist sie mir schuldig. Wir kennen solche Sätze. Und wir haben es ja gelernt, in Deutschland offensichtlich ganz besonders viel Ansprüche zu stellen. Auf einen Platz in der Kita, auf eine Gehaltserhöhung, auf Arbeit, auf Gesundheit, auf Glück, auf eine fitte Gemeinde. Und auch hier ist die Liste nicht abgeschlossen. Und weil dieses Anspruchsdenken so tief in uns sitzt, fällt es unserer Gesellschaft vielleicht so schwer, gegenzusteuern und auf ein vernünftiges Maß zu kommen. Wir haben uns angewöhnt, Forderungen an das Leben zu stellen. Und wir merken gar nicht, dass das Leben Anforderungen an uns stellt, dass wir die Gefragten sind. Ich will jetzt wahrhaftig heute Morgen nicht entscheiden, welche Ansprüche berechtigt sind und welche übertrieben sind. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber ich frage, worauf haben wir eigentlich Gott gegenüber einen Anspruch? Vielleicht hilft uns bei der Beantwortung der Frage, wenn wir uns bewusst machen, wer diese Geschichte vom Herrn und seinem Knecht eigentlich erzählt hat. Diese Geschichte hat nämlich kein Sklavenhalter erzählt. Die hat keiner erzählt, der uns klein machen will. Keiner, der will, dass wir als Duckmäuser durch diese Welt laufen. Jesus hat diese Geschichte erzählt. Jesus, der sich selber zum Knecht gemacht hat. Übrigens, die neue Genfer Übersetzung, die ja eine sehr genaue Übersetzung ist, übersetzt diesen Satz mit den unnützen Knechten noch schärfer. Die sagt nicht nur unnütze Knechte, sondern unnütze Sklaven. Da kommt noch ein Tacken drauf. Jesus hat diese Geschichte erzählt, Jesus, der sich selbst zum Knecht gemacht hat. Jesus, der sich selber die Schürze umbindet und vor uns niederkniet und uns die Füße wäscht. Dieser Jesus hat die Geschichte erzählt. Jesus, der uns nicht warten lässt mit dem Essen, bis er selber satt geworden ist, sondern der uns einlädt an seinen Tisch. Der von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieser Jesus, der so etwas von sich selber sagt und es ja auch lebt, der erzählt die Geschichte von dem unnützen Knecht. Das habe ich mir verdient, so sagen wir es manchmal. Das habe ich dir verdient, sagt Jesus, und legt uns das Himmelreich in den Schoß. Er schenkt uns Gottes Güte ohne all Verdienst und Würdigkeit. Und jetzt habe ich Martin Luther zitiert, manchen wird es aufgefallen sein. Schenkt uns Gottes Güte ohne all Verdienst und Würdigkeit. Und das heißt doch, ohne dass ich dafür etwas geleistet hätte, gratis, umsonst. Das Himmelreich ist wie Urlaub, ohne dass wir je dafür gearbeitet hätten. Wie eine ärztliche Heilung, ohne dass wir dafür in eine Krankenversicherung zahlen mussten. Wie ein reservierter Platz, der uns kostenlos freigehalten wird. Ja, wir leben von der Großzügigkeit eines Gottes, der uns nichts schuldet. Wir leben von seiner Güte jeden Tag, auf die wir gar keinen Anspruch haben. Wir leben von seiner unendlichen Liebe, die Gott uns erstaunlicherweise auch dann nicht entzieht, wenn wir ihm viel schuldig bleiben. Nein, Gott ist uns überhaupt nicht schuldig, denn er hat uns längst alles gegeben. Und wenn wir auf diesem Hintergrund nochmal fragen, was wohl gemeint sein könnte mit dem Satz, wir sind unnütze Knechte, dann muss man sagen, das Wort, was Martin Luther und übrigens auch die anderen Bibelübersetzer ähnlich übersetzt haben, lässt sich besser übersetzen mit armselig. Wie armselige Knechte sind wir. Es ist überhaupt nichts unnütz und wertlos, was wir tun können. Und selbst der kleinste Einsatz kann für einen Menschen eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Es ist nichts unnütz und wertlos, was wir tun können. Aber es ist arm gemessen an dem, was Gott zu Recht von uns erwarten könnte. Unser Tun und Lassen, unser Handeln oder auch unser Pause machen, unsere Werke der Gerechtigkeit, der Nächstenliebe können für Menschen ganz, ganz wichtig sein. Und manchmal gibt es diese Bildungserlebnisse der besonderen Art. Ich telefonierte gestern mit jemand, den ich viele, viele Jahre nicht gesehen habe, weil er jetzt gerade ziemlich krank ist. Das hatte mir jemand erzählt. Da habe ich ihn angerufen und dann sagte er zu mir, du hast mir damals vor ungefähr 25 Jahren, als meine Mutter schweren Krebs hatte, gesagt, jetzt lass mal deine Arbeit und fahr und besuch deine Mutter. Das kannst du dich wieder gut machen, wenn du nicht kommst. Manchmal können kleine Sätze, ich habe das lange vergessen, ich habe auch vergessen, dass die Mutter Krebs hatte, also alles irgendwie ausgeblendet inzwischen. Manchmal können kleine Dinge, kleine Sätze, kleine Taten, die wir längst vergessen haben, für jemand anderes ganz, ganz wichtig und bedeutsam sein. Armselig, das meint doch arm, aber selig. Arm an Verdiensten, aus denen wir Ansprüche ableiten könnten. Aber selig, weil Gott uns immer wieder reich beschenkt, trotz allem und bei allem. Und ich glaube, es schadet manchmal gar nicht, die eigene Armseligkeit zu bedenken. Das hat nämlich gar nichts mit Selbstverachtung zu tun. Und hier werden wir auch nicht irgendwie künstlich klein gemacht. Aber wir werden uns der Größe Gottes ganz neu bewusst. Wie ein Kind, was voller Stolz zu seinem Vater oder zu seiner Mutter aufblickt und dankbar ist, dass Vater und Mutter da sind. Dieses Aufblicken zu Gott kann uns ja sogar manchmal mit etwas Stolz erfüllen. Denn die Größe eines Menschen entscheidet sich nicht an dem, ob er Großes leistet. Die Größe eines Menschen entscheidet sich daran, ob er für etwas Großes lebt. Für etwas Großes leisten, für etwas Großes leben, das ist durchaus unterschiedlich. Kleinsein ist für den nicht unerträglich, der weiß, dass er im Dienst eines Größeren steht. Wir dürfen dem Größten und Wichtigsten dienen, das Gott für diese Welt bereithält, nämlich dem Kommen seines Reiches. Und darum engagieren wir uns ja je nach Lebenssituation in den ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das tun wir ja mit aller Leidenschaft und allem Glauben, mit aller Liebe, mit viel Geld und Zeiteinsatz, mit aller Kompetenz. Denn Qualität ehrt Gott und nützt den Menschen. Vielleicht ist dieses Bibelwort von den unnützen Knechten auch immer wieder mal Grund, die Motive für unser Tun zu überprüfen. Manchmal lebt man ja so ein bisschen nach dem Schema, wenn ich ein bestimmtes Pensum an Gutem ableiste, dann muss Gott doch eigentlich ganz zufrieden mit mir sein. Dann müssen mir doch auch die anderen Anerkennung und Gunst und Zuneigung entgegenbringen. Und dann machen wir sehr schnell unser Wohlbefinden abhängig von Bestätigung und Lob. Natürlich, ein Dankeschön ist gut. Und es ist gut, wenn man zwischendurch auch mal weitergibt. Aber wir haben es doch als Christen nicht nötig, unseren Lebensentwurf an der Gier nach Auszeichnung, nach Belohnung und nach Ehre zu orientieren, weil wir doch längst in unglaublicher Weise ausgezeichnet und geehrt sind. Wir sind Töchter und Söhne Gottes, geliebte Töchter und Söhne unseres Gottes. Wirkliche Demut ist keine selbstquälerische Angelegenheit. Wirkliche Demut kann sich auch mal ganz vergnügt auf die Schultern klopfen und sagen, ich will mich ja nicht loben, aber ich finde mich zum Küssen. Wirkliche Demut führt auch immer in die Freiheit. Sie ist der Mut zu dienen, ohne ständig auf Anerkennung, Lob und Ehre zu schielen. Und Gott dienen meint doch, ich diene ihm mit Herzen, Mund und Händen, mit Ohren und Füßen und mit all dem, was mich ausmacht. In Freude an ihm und in Liebe zu den Menschen. Und dann mit allem Einsatz und mit all dem, was einem an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Ja, das wäre tatsächlich eine große Freiheit, das Notwendige immer wieder selbstverständlich tun, ohne eine heimliche Erwartung auf Gegenleistung zu haben. Und vielleicht kann man das ja immer wieder auch neu probieren, ohne nachzurechnen, fröhlich das tun, was unsere Aufgabe und unser Auftrag ist. Und dabei erfahren, dass Gott uns immer wieder auch reich beschenkt und reich segnet. Amen.